Märchengarten. Heute mit Das Feldmärchen von Adele Schopenhauer. Der Teufel war auch einmal zu Gast geladen gewesen und kehrte spät abends über Feld in seine Wohnung zurück. Die Gesellschaft hatte etwas lange gedauert und es begann schon ganz dunkel zu werden. Der Acker war frisch gepflügt und der alte, klumpfüßige Herr stolperte über allerhand ausgeworfene Runkeln, trat in Dornen und Disteln, blieb mit den Kleidern an den Zäunen hängen und ward dabei am Ende so verdrießlich, als ein Geist nur zu werden vermag, der das vor uns Menschen voraus hat, dass er nie so ganz bodenlos verdrießlich werden kann. Am Haselbusch hatten sich allerlei Herbstnebel gefangen, die grau zusammengeballt oder formlos umherkollernd, bald hier, bald dort an den Bäumen haften blieben. Alte Eichen und Ellern streckten ihnen drohende Arme durch die dämmernde Luft nach, und weiter am kahlen Bergrücken hin, an dem bereits alle Umrisse ineinander flossen, blitzte zuweilen ein fernes Lärchenstreichen der Jäger lockend und verwirrend auf, um gleich wieder in Nacht zu versinken. In den Wiesenleitungen war der Bach ausgetreten und hatte stückweise einen breiten Morast gebildet, von dem ein paar kleine Sumpfvögel laut kreischend aufflogen, als der Alte sich ihnen näherte. Es mochte ihm heiß geworden sein beim Pokal, den er selbst kredenzt hatte, und nun er sich einmal in bestimmte menschliche Verhältnisse begeben, konnte er sich nicht gleich wieder herausfinden. Der verfluchte Bach wollte ihm nicht parieren, die kleine Knüppelbrücke schien heute Abend auch nicht recht an ihrer Stelle, der Morast dagegen ihm nachgekommen zu sein. Jetzt war er rechts, nun war er wieder links, ganz in der Ferne schlugen die Dorfhunde an, allmählich verstummten auch sie, und es ward stiller in der ganzen Gegend. Nur im Gebüsch fuhr zuweilen mit vollen Backen blasend ein Streichwind durch die schon halb entblätterten Bäume. Dann ward es wieder ruhig. Der Teufel mag die Ruhe nicht, er liebt das Spektakel. Er machte also große Schritte und erreichte bald das Stoppelfeld. Oh weh, hier hatte der Maulwurf sein Spiel getrieben. Ehe er sich dessen versah, war er um die Ecke herum und stand wieder am Bach. Ihn neckten die kleinen Naturgeister, wie sie uns armen Menschenkindern es zu bieten pflegen. Sie hatten ihn um das Feld und fast auf den alten Fleck zurückgeführt. Wo war in all dem Abenddampf und Nebel der Fußpfad geblieben? Indessen war der Busch ihm nun doch näher, als er vorhin geschienen. Drinnen sah es ganz schwarz aus. Einzelne Tannen krachten durch eigene Wucht oder knarrten langsam mit den schweren Zweigen, wenn der Wind heftiger sich erhob. Der Bach rauschte murmelnd dazwischen. Überall war es, als ob sich etwas rege, käme, sich lang machte und bald hier, bald drüben auf den Wanderer herniederschaute. Durch das Niederholz strich der Abendhauch sanfter, flüsternder, wie in langsamen Kadenzen. Es klang mehr wie Seufzer als Wehen. Endlich flammten quer über den Rhein, gerade an der Rodung hin, ein paar Irrlichter auf. Sie tanzten so lustig flackernd umher, als ob all diese verschiedenen Nachtlaute Fiedeltöne wären. Das war dem Teufel recht. Schrillend pfiff er auf seinem Finger und tänzelnd und züngelnd stand sogleich eins der Irrlichter vor ihm oder vielmehr. Es versuchte, vor ihm festzustehen, konnte aber nirgend den Boden recht erfassen und flimmerte, sich dehnend und streckend vor dem Alten auf und nieder.
»Leucht mir nach Hause!«
brummte der Teufel, und sogleich tänzelte das Licht den Rhein entlang querwald ein, unter den Buchen hin immer den Weg bezeichnend und mit einer Anstrengung aufflackernd und aufleuchtend, als habe es sein Leben lang nichts anderes getan als den Dienst einer Stalllaterne. Denn obschon sie ihn weniger scheuen, als wir Menschen es tun, erzeigen die, welche so umher in Wald und Felde hausen, dem Alten gern einen Dienst und mögen es nicht mit ihm verderben. Wenn er böswillig in ihr Spiel sich mischt, schadet er ihnen an der Reputation. Bei den guten Christen stehen die Naturgeister ohnehin schon arg in Verruf, weil sich der Teufel dann und wann in ihr Tun mit eindrängt, und mancher Fromme wirft ihnen das wogende Leben und Treiben in Berg und Tal, das Düften, Klingen und Schimmern als Staatswesen vor und legt sich schwere Buße auf, wenn sie rufend ihm ein Herz und Sinne schlagen. Dem Irrlicht, so jung es auch war, schien dies alles wohl bekannt. Es nahm sich sehr zusammen, und obgleich der Weg weit war und es oft große Lust hatte, davon zu hüpfen, verlosch es kein einziges Mal, sondern hielt Stich und machte sich fortwährend so lang und so hell wie nur möglich. Dem Teufel wird in der Welt nicht oft geschmeichelt. Er wird dumm, lahm, arm, bös und stinkend gescholten. Darum ist er umso empfänglicher für Artigkeiten. Auch mochte ihn der Wein in einen angenehmen Zustand versetzt haben, den seine vorhergegangenen Unfälle nur gedämpft, nicht zerstört hatten. Kurz, er ward mit einem Male ungemein gnädig und guter Laune, und als er an seine Höllenpforte gekommen war, sagte er dem Irrlicht:
»Schönen Dank!«
und es möge sich als Trinkgeld eine Gnade erbitten. Nun wird bekanntlich seit den vielen Kultusministerien alles zivilisiert. Das Irrlicht war daher auch gar kein rohes, gemeines Irrlicht mehr, sondern es war gebildet und kannte die Welt vom Hörensagen. Es bat den Teufel, er möge es gütigst in einen Menschen verwandeln. Es wolle gern auf Reisen gehen auf der Eisenbahn, auch in feine Gesellschaft und in böhmische Bäder, um die ausländische Aristokratie kennenzulernen. Der Teufel ist immer sehr leicht zu verblüffen gewesen. Er machte ein paar entsetzlich große Augen, als ihm der Irrwisch so kam. Da er aber im Ganzen doch Humor hatte, lachte er und sprach:
»Ho, ho, 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 du bist ein Narr, aber du sollst deinen Willen haben. Ich will dir gleich so ein Menschengesicht machen. Was willst du denn für ein Landsmann sein?«
Dem Irrlicht war insgeheim bange. Der Alte möge sich anders besinnen. Auch wußte es vornehme Leute, dürfe man nicht lange warten lassen. Es antwortete also ganz geschwind:
»Ach, da wir gerade in Thüringen sind, so mache mich doch zu einem Thüringer.«
»Ganz gut«,
sagte der Teufel,
»da brauche ich dir gar keine besondere Physiognomie zu machen, so sind wir gleich fertig. Nur eins muß ich dir erst noch sagen, Bursche. In der Welt geht es jetzt kurios genug zu, und mehr Konfusion darfst du mir nicht hineinbringen. Der da oben, du weißt schon, hält auf seine einmal gemachten Einrichtungen, und wenn die Menschen dahinter kämen, dass so ein Kerl wie du unter ihnen steckte, so würden sie gleich an dir die Naturgesetze studieren wollen, und wir, er nämlich und ich, könnten uns nachher halbtot phänomenieren, ehe wir sie wieder in Ordnung kriegten. Auch ich kann ihn nicht deinetwegen verdrießlich machen, denn ihm wird jetzt ohnehin sein Himmel wie mir meine Hölle bestritten, und da haben wir beide genug zu tun, ohne noch miteinander neuen Hader anzufangen.«
»Gestrenger Herr«, sagte das Irrlicht, »niemand soll es merken, was ich eigentlich bin. Haben Sie nur die Gewogenheit, meine untertänigste Bitte.«
»Du bist ja schon höflich wie ein Sachse und bist noch gar nicht einmal fertig«,
unterbrach es lachend der Teufel, nahm dasselbe beim Schopf, schüttelte und knetete es ein wenig, und siehe da. An dessen Stelle stand ein junger Mensch mit glatt anliegenden dunkelblonden Haaren, blauen Augen, einem hübschen, freundlichen Gesichtchen, etwas zu langem Oberkörper und etwas krummen Beinen, aber sonst ein ganz charmanter junger Mann.
»Ich empfehle mich Ihnen, Herr Assessist«,
sagte der Teufel und lüpfte die Kappe.
»Ganz ergebenster«,
erwiderte sich tief verbeugend der junge Mann. Als er nach Hause kam, er wohnte bei seiner alten Mutter in Jena, saßen seine vier Schwestern mit ihren Strickstrümpfen in der Wohnstube am Tisch. Die Mutter ging ab und zu und räumte auf.
»Ha, du bist wieder nicht 7:30 zum Essen gekommen, Karl«,
schalt sie.
»Du hörst doch partoutement nicht. Nun sind die aufgebratenen Klöße steinhart geworden und alleweil ist so nichts zu haben. Die Musbämmen lässt du mir allemal stehen und ich kann mir doch nichts anderes helfen.«
»Liebe Mutter«, versicherte Therese,
»Karl ist ganz unschuldig. Muss er denn nicht immer erst bei Amtssanktuariussens Karlinchen und dann bei Kassenschreibers Sophiechen vorübergehen?«
»Therese«,
fuhr Karl Irrlicht auf,
»wenn du nicht augenblicklich schweigst,
werde ich wahrscheinlich fortfahren zu reden«, sagte lachend die Bedrohte. »Ich habe es übrigens auch gesehen«,
meinte Mariechen, »wie du neulich auf dem Schützenballe erst der einen und dann der anderen Erfrischung präsentiert hast.«
»Ja, ja«, schrie das kleine Gustchen, »erst Prophetenkuchen und dann Eierpunsch.«
»Man muss gegen Damen galant sein«,
bemerkte Karl, bescheiden geschmeichelt, dass er so viel habe darauf gehen lassen.
»Wir sind aber auch Damen«, sagte die Kleine.
»Gänse seid ihr«,
brummte der Bruder, der unterdessen fürchterlich unter den Klößen gewütet hatte.
»Und ich habe noch etwas ganz anderes gesehen, gelte, Karl?«
»Was hast du gesehen? Was war es?«
riefen die drei anderen.
»Siehst du, Guste, wenn du ein einziges Wort sagst«,
donnerte Karl, heftig auf den Tisch schlagend und den leeren Teller von sich schiebend.
»Da muss einem ja Essen und Trinken vergehen. In meinem ganzen Leben rede ich nicht wieder mit dir und vergebe dir es nun und nimmer nicht.«
»Ich sage es nicht, dass du«, jubelte das Kind um den Tisch herumtanzend, »ich sage es nicht, dass du«,
»ich bitte euch um Himmels willen, neckt ihn doch nur nicht«,
lamentierte die Mutter dazwischen.
»Karlchen, ärgere dich doch nicht. Hast du denn das Briefchen an den Herrn Geheimen Regierungsrat nach Weimar geschrieben? Es ist heute Botentag. Der Herr Oberwildmeister wollen so gütig sein, es ihm selbst zu übergeben und deinetwegen noch besonders mit ihm reden.
Mein Gott, wenn sie dir zum Neujahr doch nur ein 50 Thälerchen geben möchten, dein seliger Vater!«
Die vier Schwestern hatten unterdessen heimlich miteinander geflüstert und gekichert und liefen jetzt alle laut auflachend zur Türe hinaus. Dem guten Karl Irrlicht war es rein unmöglich, die Mutter anzuhören. Er vergaß die Akten und das ganze Elend, dass sein seliger Vater 5 Jahre als Assessist ohne Besoldung gearbeitet habe. Er wußte ganz genau, daß Gustchen gesehen, wie ihr Hofsekretärs Rosalien, die bei Verwandten in Jena zum Besuch war, auf dem Heimwege vom Schützenballe die Hand geküßt, ja, sie sogar leise umfasst hatte. Wer konnte auch immer an das alberne Kind denken, das noch nicht tanzte und das niemand führte? Er konnte sich's vorstellen, daß die Kleine gehört haben mußte, wie er zu Rosalien sagte:
»Machen Sie mich nicht so unaussprechlich elend!«
Und nun erzählte Gustchen das alles draußen in der Küche den Schwestern. Nein, es duldete ihn nicht länger im Zimmer. Er mußte nach, fiel aber draußen dem ungemein höflichen Amtssanktuarius in die Arme.
»Ei, Dienerchen, Dienerchen, Herr Assessist, gratuliere nachträglich, müssen aber nun, da Sie zu Amt und Titel gekommen, hübsch solide werden. Da hat mir mein Nienchen gesagt, dass die Herren Studiosen auf der Rasenmühle wieder einen, mit Erlaubnis zu sagen, Krakel gehabt haben, wegen des Vortanzens mit der Rosalie, und dass der Herr Assessist auch mit dabei gewesen. Bitte ergebens zu bemerken, passt sich nicht mehr für einen Mann im Staate, der zu den schönsten Hoffnungen berechtigt ist. Würde Ihnen unmaßgeblich raten, sich gar nicht mehr um die Burschen zu kümmern. Das liegt hinter Ihnen, Herr Assessist«,
schloss der Alte, vergnüglich eine Prise nehmend und selbstzufrieden vor sich hinlachend.
»Das hat die Caroline aus Eifersucht getan. Es ärgert sie, dass Rosalie hübscher ist«,
dachte Karl Irrlicht. Er machte sich jedoch mit größter Höflichkeit vom Herrn Amtssanktuarius los, weil er aber die Mädchen bereits wieder in der Wohnstube plaudern hörte, lief er hinaus ins Freie. Die fidelen Häuser, die ihm draußen begegneten, grüßten ihn kaum mehr, obschon sie ihn alle kannten, denn er gehörte ja nun zu den Philistern. Am andern Morgen war Session, und Karl Ehrlicht musste 4 volle Stunden still sitzen. Das bisschen Jurisprudenz hatte er bald weg. Er war im Walde mit einem Kuckuck vertraut gewesen, der schon in 11 verschiedene Nester seine Eier gelegt hatte, mit privilegierten Mardern, Feldmäusen, Ameisenlöwen und sogar mit einem alten Raben hatte er teils Umgang, teils Streit gehabt oder hatte ihre Mißhelligkeiten geschlichtet, wenn sie deren untereinander hatten. Das alles glich dem Menschen- und Prozesswesen so übermaßen, dass ihm ganz leicht zumute gewesen wäre, wenn er nur nicht auf einem und demselben Flecke hätte bleiben müssen, was seiner ursprünglichen Natur sehr zuwider war. In der Angst dachte er an alle 3 Mädchen, denen er den Hof machte, und brannte für alle 3 lichterloh. Das fiel aber wiederum in der Session niemandem auf, denn die alten Herren waren es an sämtlichen Assisisten gar nicht anders gewohnt. So ging auch dieser Tag recht leidlich vorüber. Nun aber wollte die Mutter, dass er den nächsten Sonntag nach Weimar mache, um selbst seine Worte bei dem Herrn geheimen Regierungsrate anzubringen, bei welchem sie noch von ihrer Jugend her in gnädigem Andenken stand. Die jungen Leute aber hatten der schönen Rosalie zu Ehren den ganzen Sonnabend Kränze gewunden. Sie hatten nämlich mit Hofapothekers eine Partie ins Rautal verabredet, um den Geburtstag des Nichtchens zu feiern. Dort sollten Kartoffeln gesotten und Kaffee gekocht werden und die Girlanden zwischen den Bäumen einen Baldachin bilden, unter welchem die Gesellschaft ihr Mahl einzunehmen gedachte. Karl Ehrlicht war mit dazu aufgefordert und überselig. Zwar schickte es sich nicht für ihn, der Angebeteten einen besonderen Kranz zu überreichen, er hatte sich aber vorgenommen, mit ihr ein Philippchen zu essen und es zu verlieren. Das Geschenk hatte er sich auch schon ausgedacht und eine Tüte Krachmandeln steckte in seiner Tasche. Die Schwestern waren glücklich auf seine Seite gebracht. Die Mutter aber fragte immerfort ganz hartnäckig, was doch wohl einmal daraus werden solle. In dieser unangenehmen Lage blieb ihm nichts anderes übrig, als der Mutter auseinanderzusetzen, welches Aufsehen sein Wegbleiben machen müsse und vielleicht Hofapothekers eine solche Vernachlässigung übel aufnehmen könnten. Aber die Alte wollte auch davon nichts hören. Als nun alles nichts half, fing er an, sich mit allen 4 Schwestern zugleich zu zanken, behauptete, Rosalie sei ihm völlig gleichgültig, ihm sei überhaupt egal, ob er nach Weimar oder zu ihrem Feste gehe, obschon es geizig aussehe, dass er nun davonbleibe und die Kränze und die Musik nicht mitbezahle. Alle 5 schrien dermaßen durcheinander, dass die arme Frau die thüringische Angst vor Verdruß überkam, so daß sie endlich ihren Sohn himmelhoch bat, doch lieber mit ins Rautal zu gehen und gleich den nächstfolgenden Sonnabend zur Reise nach Weimar zu bestimmen. Mit Hängen und Würgen erhielt sie es denn vom guten Karl, daß er ihr zuliebe nachgab. Am Sonntagmittag putzte sie ihn und seine 4 Schwestern aufs Schönste heraus, und die jungen Leute gingen fröhlichen Herzens dahin. Sie aber blieb zu Hause, räumte auf und sah den Himmel an, ob auch das Wetter gut bleibe. Das Fest war, wie alle Partien dieser Art, wunderschön und wäre beinahe ohne allen Unfall vorübergegangen, nur wurden Pfänderspiele gespielt und beim Polnisch-Betteln gehen wollte der alte Amtsaktuarius seinen Sohn substituieren, worüber Karl Ehrlicht wütend eifersüchtig ward und in einen so elementarischen Zorn geriet, daß er mit einem Male hell aufflackerte und dem alten Herrn Hemd und Rockärmel nass machte.
»Dummkopf«,
sagte der Teufel, der eben ungesehen in eigenen Angelegenheiten durch das Wäldchen ging. Der Assessist erschrak und warf geschwind einen Weißbierkrug nach und dem Amtsaktuarius auf den Frack, wodurch freilich die Nässe noch nässer und der Fleck größer, die ganze Sache aber auch erklärlicher ward. Als sie nun abends alle singend und jauchzend nach Hause gingen, konnte Karl Ehrlicht wiederum das Vorleuchten nicht unterlassen. Er behauptete jedoch, es sei ein chemisches Kunststückchen, der Herr Hofapotheker wisse auch darum, werde ihn aber ganz gewiss nicht verraten. Die jungen Mädchen versicherten, es sei allerliebst grauerlich, aber sie begriffen es nicht. Der Hofapotheker lachte, Karl lachte auch und winkte ihm zu, worauf dieser wieder nickte und aussah wie einer, der wohl weiß, wo Bartel den Most holt. Abscheulich gelehrt wären die Herren, meinten die Mädchen. Zu Hause angelangt, trat der Assessist geschwind vor seinen kleinen Spiegel, um zu sehen, wie ihm der Kuss stehe, den ihm die schöne Rosalie heimlich im Rautal gegeben. Da ging ein furchtbarer Lärm in den Gassen los.
Burschen heraus, Lichter weg!«
klang es durch die dunkle Nacht.
»Verfluchte Philister, Halunken, wir wollen es euch eintränken!«
tobte es durcheinander, und die Tritte der vielen schweren Stiefel und das Rasseln der Ziegenhainer Stöcke auf dem Steinpflaster machten das Getöse noch ärger. In Ziegenhain war vor einigen Tagen eine Rauferei zwischen den Studenten und den Leinewebergesellen gewesen. Einige friedliebende Philister hatten sich hineingemischt, wodurch der Lärm noch größer geworden war. Heute Abend war es zu einer förmlichen Prügelei gekommen, und eben sollten nachträglich einigen Professoren und Schenkwirten, vorzüglich aber den verräterischen Pedellen, die Fenster eingeworfen werden, weshalb der Sicherheit willen
»Lichter weg!«
geschrien wurde. Karl Irrlicht war sehr vergnügt. Das war gerade so wie ein Wirbelwind im Walde, der einer Windsbraut gleicht, obschon er nicht so vornehm ist, der das dürre Laub zusammenkräuselt, die Vöglein durcheinanderjagt und hie und da ein Bäumchen entwurzelt. Karl lief sogleich hinab mit auf die Gasse.
»Lichter weg!«
hatten die Burschen geschrien, und schon war es stockfinster in der kleinen Stadt. Die Professoren waren alle in ihre Hinterstuben gegangen, die Pedelle liefen wie geblendete Luchse umher und suchten vergeblich zu erkennen, wer ihnen die Fenster einwarf. Da konnte der Assessist es nicht länger aushalten. Gerade vor der Türe des Magnificus leuchtete er lachend hell auf und zeigte die Rädelsführer im vollen Lichte, von denen der eine eben dem Nachbar des Rektors die Fenster einwarf, während der andere des Pedellen schöne Frau küßte.
»Verfluchter Hund!« brüllten die Studenten. »Haltet ihn fest, den dummen Flegel!«
riefen andere Stimmen. Karl Irrlicht aber war ins Tanzen gekommen und tanzte ein riesiger Irrwisch durch ihre Reihen hindurch.
»Seht, seht den Kerl!«
schrie es von allen Seiten.
»Es ist der Satan! Nein, nein, aber es ist ja...«
»Aber so sag er mir doch in mein und aller Teufel Namen, er gottvergessener Wisch, was ihm einfällt!«
fragte keuchend der Teufel, indem er Karl Irrlicht, den er beim Schopf hielt, unter eine dicke Buche hinwarf.
»Fängt er da einen Mordspektakel an, um nichts und wieder nichts. Ein Glück, dass es gerade Sonntag war, wo der da oben nicht schafft und ohnehin gegen Abend ein Auge zudrücken muß über die Art, wie sie ihn feiern. Sonst hättest du mir ja alle möglichen Fatalitäten über den Hals gehetzt.«
»Ach, gnädiger Herr«,
erwiderte das Irrlicht noch ganz schwach und außer Atem von dem gewaltig raschen Transport.
»Ich habe mich nicht so geschwind daran gewöhnen können, wie es bei den Menschen zugeht. Haben Sie nur noch etwas Geduld und lassen das Ding noch eine Weile so fortwähren. Ich werde mich wohl zurechtfinden. Die Jenenser denken gewiss mehr an die Studenten und an ihre zerbrochenen Fensterscheiben als an mich. Zum Glück war ja auch gar kein Naturforscher bei der Hand, um mich zu beobachten. Ich möchte gern noch ein wenig menschlich bleiben.«
»Findest du denn den Lumpenzustand so ergötzlich?«
fragte lachend der Teufel.
»Das eben nicht. Ich mache aber so meine stillen Vergleiche, und wenn ich künftig wieder als kaltes Feuer über einen Morast hintanze, werden mir die Menschen und ihre Gesellschaft noch oft einfallen.«
»Aber du hast ja noch gar nichts gesehen«,
brummte Satan.
»Da könnte ich dir ganz andere Dinge erzählen.«
»Glaub es gern, Meister. Sie sind aber auch ein Malitzer.«
»Dummkopf, du bist ja kein Thüringer mehr. Was kurzt du denn da?«
schmunzelte der Alte. Er hörte sich gar zu gern Herr und Meister nennen, und so sprach er im Vergnügen darüber auch gut thüringisch mit.
»Nun«,
fuhr er nach einer Weile fort,
»was willst du denn jetzt eigentlich werden? Spanier?«
»Bewahre«, rief das Irrlicht ganz erschrocken,
»die armen Leute sind gar übel dran mit ihrer kleinen Königin und ihrem großen Espartero,
und man interessiert sich nicht recht für sie. Nein, die Sache muss weiter gediehen sein, ehe ich mich dazu entschließe.
So willst du ein Deutscher bleiben?
Deutschland ist ein weitläufiger Name. Das ginge schon eher. Aber ich habe gar kein Nationalgefühl. Und da weiß ich nicht, was ich werden soll. Bayer, Preuße, Württemberger, Sachse oder Hamburger.
Möchtest du nicht Leutnant in Berlin sein?
Eine magere ökonomische Stellung für einen, der das freie, reiche Waldleben gewohnt ist, dass der Lilie ihr Silberkleid, dem Baume seinen grünen Schatten gönnt und alle von Grund aus leben lässt, die leben wollen. Freilich aber möchte ich mich gar zu gern in eine wunderschöne Gräfin verlieben.
»Ach, Kind«,
sagte kopfschüttelnd der Teufel,
»du bist da hinten in deinem Waldwinkel nicht recht mit der Zeit fortgeschritten. Einen armen Leutnant sieht heutzutage keine wunderschöne Gräfin mehr an, allenfalls, wenn ich dich reich machte. Willst du etwa lieber Privatdozent oder ein junger Professor werden? Da hast du auch nicht die Fatalität, dich von deiner Berliner Wirtin bemuttern und auf den Pfad der Tugend zurückleiten zu lassen.«
Aber ich käme in philosophische Streitigkeiten. Ich müsste Partei nehmen für Hegel oder Schelling und Bettina lesen. Ich muss mich wirklich erst noch viel mehr ausbilden, ehe ich es wagen kann, in Berlin mitzureden, wo fast jedermann alles weiß,
sagte das Irrlicht ganz bescheiden.
Es ist ja wahr,
entgegnete der Teufel.
Du bist so eine Art Waldgewächs, also nur frisch und jung.
Und dann,
fuhr das Irrlicht sehr ernsthaft fort,
dann bin ich an Respekt gewöhnt. Wir draußen im Walde ehren alles, was ist, und ihn, der uns gemacht hat. Wir ehren den Tropfen Wasser, der die Sonne widerspiegelt, bis er vertrocknet, den Bach, der uns und alle Pflanzen ernährt, und den Abendhauch, der die Stille bringt, und die Johanniswürmchen, die ihm an den Blumen vorüberleuchten.
Der Teufel gähnte.
Ihr seid altmodisches Volk, mit euch habe ich nicht viel zu schaffen. Es mag verschoben bleiben, du könntest auch nach Königsberg.
Unter die Malkontenten? Ach, gnädiger Herr, ich hielte nicht bei der Stange, da käme meine Irrlichtsnatur gleich zum Vorschein.
Na, meinetwegen, so geh nach Danzig, darum keine Qual nicht. Ein Preuße scheinst du doch einmal werden zu wollen, das sind sehr legitime Leute.
Famos,
sagte das Irrlicht, noch in Berliner Betrachtungen versenkt.
Famos, aber mir doch zu Sedat. Ich kann ja da in der Nähe ein Pole werden.
Nein, das verbitte ich mir,
sagte ganz trocken der Teufel.
Da hinten herum habe ich selbst noch allerhand zu tun. Du kannst lieber ein Reisender sein, gleichviel ob Rheinländer, Lausitzer oder Westfale.
Ja, und was das Irrlicht sonst noch erlebt, könnt ihr im Text nachlesen. Der Link ist im Archiv des Senders hinterlegt. Bis bald, im Lande, des es war einmal.